Moin, moin, guten Morgen, Hamburg. Mein Name ist Maya und ich arbeite in einem Jugendzentrum bei Braunschweig. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern an diesem Dienstag, den 4.6., einen guten Start in den Tag und nun erstmal viel Spaß mit Episode 182.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Als erstes müssen wir mal für gestern ein dickes Sorry an Sie, liebe Podcast-Freunde, rausschicken. Sorry, weil es gestern Probleme mit unserer Episode gab. Diese brach nämlich nach der Hälfte immer ab. Wir konnten das reparieren, aber es hat halt eine Stunde nach Veröffentlichung gebraucht, bis das wieder in Ordnung war. Also nochmal sorry und stellvertretend auch an Gabi Barberkopf, die uns wie so viele andere gestern deshalb gemailt hatte. Wenn Sie unsere Episode von gestern noch nicht ganz gehört haben, vielleicht haben Sie ja dazu trotzdem noch Lust und Zeit. Ich glaube, es lohnt sich. Vor allem wegen einer Story, die nur Hamburg am Morgen hat, also exklusiv Stichworte sind Überfall und Camper. So, jetzt aber zu heute. Hoffentlich ohne digitale Probleme und Nervereien. Unser erstes Thema hat den Hamburger Verfassungsschutz und den Innensenator auf den Plan gerufen. Es geht um die Auswirkungen von Mannheim und um die Frage, was jetzt zu tun ist. Was sagen die Verantwortlichen hier in Hamburg dazu? Was sind ihre Schlussfolgerungen? Aus unserer Chefredaktion bzw. von Stefan Steinlein gibt's dazu gleich eine Zusammenfassung. Und natürlich stellt sich auch die Frage, wie sicher ist der Job eines Polizisten? Wie ist die Sicherheitslage für Polizisten in der Hansestadt? Information und eine Einschätzung kommt von Polizeireporter André Zantwakil. Nur noch 49 Tage. Dann steht Taylor Swift für das erste ihrer zwei Konzerte bei uns auf der Bühne. Also ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, aber müsste ungefähr hinkommen. Ben Mieter ist Geschäftsführer bei der Carsten Jahnke Konzertdirektion und damit direkt verantwortlich für den Coup, den größten Star auf diesem Planeten nach Hamburg zu holen. Wie viele Bettelanrufe hat er in den letzten Wochen ablehnen müssen? Wie viele Freunde haben sich bei ihm gemeldet, von denen er gar nicht wusste, dass er sie hat? Erzählt er uns gleich. Wir starten jetzt.
Dieses Thema wird heute wichtig für unsere Stadt.
Der schreckliche Anschlag von Mannheim, der Polizist, der an den Folgen des Messerattentats gestorben ist. Wir alle sind nur noch sprachlos und traurig. Und einige von uns, vielleicht sogar sehr viele, sind auch wütend. Was muss jetzt passieren? Ist der Kurs der Politik richtig? Unterschätzen wir die Gefahr des politischen Islamismus? Braucht es jetzt eher eine ruhige Hand oder haben die Menschen recht, die sagen, so kann es nicht weitergehen, wir müssen den Schalter komplett umlegen? Bei uns im Studio ist Stefan Steinlein aus der Abendblatt-Chefredaktion. Denn gestern gab es einen planmäßigen Termin mit dem Chef des Verfassungsschutzes, Thorsten Voss, und mit Innensenator Andi Grote. Stefan, aber Mannheim hat diese PK wahrscheinlich überschattet. Um was sollte es bei diesem Termin eigentlich gehen?
Ja, eigentlich, und das ist dann auch passiert, sollte der Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vorgestellt werden. Das passiert immer so im Juni. Wo denn der Innensenator und der amtierende Verfassungsschutzchef zurückblicken auf die extremistischen Umtriebe in dieser Stadt im vergangenen Jahr. Das Besondere in diesem Jahr in der Tat, dass am Wochenende, am Freitag war es, in Mannheim der Polizist und der Islamkritiker von einem Messerangreifer niedergestochen worden sind. Der Polizist ist dann am Sonntag gestorben. Und die Pressekonferenz zu dem Hamburger Bericht wurde von Grote eröffnet mit einem Andenken an den ermordeten Polizisten. Er hat auch die anwesenden Journalisten gebeten, sich zu erheben und in einer Schweigeminute des Mannes zu gedenken. Und das passte in der Tat sehr gut zusammen, denn im Verfassungsschutzbericht gibt es einen Schwerpunkt in diesem Jahr. Das ist der Blick auf die islamistischen Radikalen, auf sehr fanatische, gewaltbereite Moslems in dieser Stadt.
Und wie ist da die Entwicklung? Gibt es mehr von denen oder weniger?
Es gibt deutlich mehr von denen. Im Jahr zuvor waren es 1750 in etwa. Jetzt sind es fast 100 mehr. Und auch die Zahl der Straftaten, die man ihnen zuordnet, sind auch gestiegen.
Jetzt ist das natürlich immer so eine Sache. Jeder hat so seine eigene Meinung zu dem Thema. Und wir versuchen ja generell diese Themen ohne den berühmten Schaum vorm Mund zu besprechen. Aber, und da fängt es ja denn schon an, wenn ich sage, aber, sagt die Politik und der Verfassungsschutz, wir machen weiter so wie bisher oder sagen sie auch, wir müssen einen Ausweg aus dieser Situation finden, so kann es eben nicht weitergehen?
Man muss ein bisschen differenzieren. Die Aufgabe des Verfassungsschutzes ist erst einmal zu beobachten, Tendenzen zu erkennen, Gefährder zu identifizieren und nicht, um sie dann zu verfolgen. Das ist einfach nicht rechtlich geboten. Das gegenspricht das sogenannte Trennungsgebot. Also der Verfassungsschutz beobachtet, analysiert und informiert. Und darüber hinaus wird es dann ein Fall für die Strafverfolgungsbehörden, für Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Verfassungsschutz hat die islamistischen Gefährder sehr genau und das seit Jahren im Blick. Es gibt sogar eine Spezialeinheit, die nichts anderes macht, als die zu beobachten innerhalb des Verfassungsschutzes. Und die Politik reagiert jetzt. Das fing nach Brockstedt, das war der Angriff eines Messerstechers auf Fahrgäste in der Regionalbahn, fing das an, dass man gesagt hat, wir müssen uns die Situation angucken. Hier ist ein Palästinenser, staatenlos, immer wieder kriminell geworden, den wir nicht im Blick hatten, den wir nicht in den Griff bekommen haben, ist am Schluss zu einem mehrfachen Mörder geworden. In Mannheim sieht man jetzt Parallelen. Man muss vorsichtig sein. Vieles aus Mannheim ist noch nicht bekannt, auch über den Täter. Aber in beiden Fällen kommen sie aus völlig zerrütteten Staatengebilden, einer aus Palästina, der andere aus Afghanistan. In beiden Fällen hatte man sich vor ein paar Monaten noch zurückgezogen und gesagt, wir können die eh nicht abschieben. Es gibt dafür keine rechtliche Grundlage. Aber die Stimmung ist inzwischen eine andere. Die Stimmung lautet nämlich jetzt, wir müssen schauen, dass wir uns eine rechtliche Grundlage dazu besorgen, mit diesen Menschen anders umzugehen. Also auf gut Deutsch, wer eine schwere Straftat als Ausländer in Deutschland begeht, hat sein Aufenthaltsrecht verwirkt. Das ist so ein Spruch, den hat man bislang vor allen Dingen von ganz rechts außen gehört. Der ist inzwischen aber gesellschaftsfähig und inzwischen macht sich unter anderem auch ein Hamburger Innensenator Andi Groth von der SPD, die diese Denkweise zu eigen. Und er versucht halt jetzt auch über eine politische Initiative, kann ich gleich gerne noch erzählen, auch Abschiebungen nach Syrien oder nach Afghanistan zu ermöglichen.
Was ja bisher ein absolutes No-Go war. Da gab es natürlich immer politische Stimmen vereinzelt. Ich würde mal sagen, eher vom konservativ rechten Rand, wie es immer so schön heißt. Ich rede nicht vom extremistischen Rand. Ich rede noch nicht mal von der AfD in dem Fall. Tatsächlich hat man das auch von CDU oder auch mal von FDP-Politikern gehört. Aber ich sag mal, für das Spektrum SPD und weiß nicht, ob wir da noch über die Grünen sprechen, war das undenkbar. So, und jetzt haben wir eine Situation, die tatsächlich, sage ich mal, auch dort in dieser Richtung die Verantwortlichen zu einem Umdenken zwingt. Zwingt, muss ich ja sagen, weil es möglicherweise nicht mehr anders geht. Ich will jetzt auch noch nicht mal davon sagen, Stefan, da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst. Die ganzen Wahlen, die sozusagen jetzt auf uns zukommen, Europawahl, die Wahlen im Osten ist nochmal das eine, oder in den neuen Bundesländern, entschuldige bitte, wenn ich den Osten gesagt habe. Aber dann kommt ja auch schon fast die Bürgerschaftswahl hier in Hamburg. Ist das mit ein Grund, dass selbst Politiker aus dieser Richtung sagen, es fällt uns vielleicht auch nichts anderes mehr ein, als zu sagen, wir müssen es jetzt durchziehen? Du merkst, wie vorsichtig ich das formuliere.
Ja, ich glaube durchaus, dass es mit ein Grund ist, aber ich glaube, man täte ihnen Unrecht, wenn man sagen würde, sie haben das nur aus parteitaktischen Überlegungen jetzt so zu ihrem Programm gemacht, sondern ich glaube in der Tat, dass es da auch ein Erkenntnis gibt, dass wir uns solche Taten nicht mehr gefallen lassen dürfen und gefallen lassen sollen. Also bislang gab es ja zwei Hindernisse und ganz klare Hemmnisse, Länder wie Afghanistan abzuschieben. Das eine war, es war politisch nicht gewollt. Und das zweite war, es ging faktisch nicht. Das gleiche war mit Palästina, also mit dem Gazastreifen beispielsweise. Man hat sich zurückgezogen und gesagt, wir können dahin nicht abschieben. Es gibt keine Flüge, es gibt keinen funktionierenden Staat. Wenn wir das wollen, dann müssen wir zum Beispiel den Taliban Geld dafür geben, dass sie ihre Leute wieder aufnehmen. Inzwischen sieht man es, glaube ich, etwas pragmatischer und sagt, wir müssen alles daran setzen, das zu ermöglichen. Und so gibt es zum Beispiel die Initiative jetzt von Hamburg über die Innenministerkonferenz in ein paar Tagen in Potsdam, eine Lösung mit allen Bundesländern hinzubekommen, auch nach Syrien oder Afghanistan abzuschieben und zweifelsfall dann halt nicht mit dem Flieger nach Afghanistan, wenn es keinen Flieger gibt, sondern über Land, über Pakistan. Da müssen halt entsprechende Verträge mit Pakistan geschlossen werden. Und dann geht's von Pakistan aus über die afghanische Grenze und dann wird der Mensch wieder in das Land zurückgeführt, aus dem er kommt.
Und ich möchte eine Sache nochmal dazu sagen, das ist von mir jetzt letztendlich auch angelesenes Wissen. Ich war ja nicht dabei und kann es beweisen. Aber es ist auf der anderen Seite auch kein Geheimnis, dass viele Menschen aus Syrien, nicht alle, nochmal damit das klar ist, aber viele Menschen aus Syrien über den Libanon, über Beirut zurück in ihre Heimat, sozusagen zum Urlaub in Anführungszeichen, Kriegsgebiet Urlaub ist immer ein schwieriges Wort, aber die ihre Familien besuchen. Also es ist zumindest in Syrien in einigen Bereichen möglich, zum ansatzweise ein normaleres Leben zu führen, als es jetzt wahrscheinlich für 99% von Afghanistan gilt. Das möchte ich auch nur noch mal dazu sagen. Aber es ist erstaunlich, wie Positionen immer weiter in die Mitte der Gesellschaft rücken. Das möchte ich auch noch mal dazu sagen, die wir vor einigen Jahren möglicherweise ganz eindeutig immer nur einem ganz bestimmten Spektrum, nämlich ganz weit rechts, zugeordnet
hätten. Ich halte es aber für richtig, dass das passiert. Ich glaube, man muss einfach mal sehen, dass das Sicherheitsbedürfnis oder das Sicherheitsinteresse Deutschlands und der Menschen, die hier leben, über den Schutz geht und über dem Schutz steht von Betroffenen, die schwere Straftaten begehen. Wir reden nicht über all die Syrer und all die Afghanen, die sich integrieren, und die hier ein sehr geregeltes und gutes Leben führen. Die müssen wir integrieren. Da müssen wir, glaube ich, als deutscher Staat auch noch stärker auf die Leute zugehen und ihnen die Hand reichen. Aber alle die kriminell werden, und wir reden nicht über Ladendiebe oder irgendwie eine Kleinigkeit sonst, sondern wir reden über schwere Straftaten, die haben tatsächlich ihr Gastrecht verwirkt und müssen abgeschoben werden. Und wenn ich das sage, sage ich auch, ich bin kein Richter.
Das würde ich dir auch nicht im Ansatz unterstellen. Du merkst doch, Stefan, ich will mich jetzt nicht selber schützen, aber wir ringen ja oft auch um Worte, um zu zeigen, dass man das von zwei Seiten aus sehen muss und dass es keine einfache Lösung gibt. Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. Aber am Ende des Tages erwarten wir alle, dass der Staat in irgendeiner Form uns beweist, dass er handlungsfähig ist.
Genau. Und man muss auch sehen, ob er, mit er meine ich jetzt an die Quote, ob er eine Mehrheit dafür bekommt, ob er es hinbekommt. Einiges von dem, was man nach Brokstedt angekündigt hat, ist auch noch nicht gekommen. Aber es ist zumindest mal der erklärte Wille und der Wille glaubwürdig vorhanden, etwas daran zu tun.
Unser stellvertretender Chefredakteur Stefan Steinlein, vielen Dank für deine Analyse und die Hintergrundinfos. Wir geben einmal weiter an Polizeireporter André Zanvakili. Deine Einschätzung ist ebenfalls gefragt. Viele argumentieren, vielleicht auch berechtigterweise, die Gefahr des Rechtsextremismus ist die größte Gefahr für unsere Gesellschaft. Sie ist auch größer als Linksextremismus und die Gefahr, die vom radikalen Islam ausgeht. André, wie siehst du das, speziell auch für Hamburg?
Ja, also wenn man Hamburg nimmt, dann spielt Rechtsextremismus nach meiner Einschätzung hier wirklich keine Geige. Das ist woanders anders, das muss man ganz klar sehen. Die Befürchtungen sind ja auch mehr dahingehend, dass man sagt, man hat rechtsextremistisch gesicherte Landesverbände von der AfD, wo die Leute in verantwortliche Positionen kommen. Und das sieht man als Gefahr. So, das kann ich auch nachvollziehen. Das ist aber hier überhaupt nicht der Fall. Und wenn man sich mal so Hamburg anguckt, dann hat man 390 Rechtsextremisten. Man hat überhaupt keine Struktur da drin, sondern das sind irgendwie, ja, ich sag mal so Einzelidioten, die irgendwo rumlaufen, wirre Thesen meistens im Internet verbreiten.
Und schlimm genug.
Ja, schlimm genug, aber ich sag mal, bei so vielen Menschen, da hat man immer ein paar, die sind einfach ein bisschen kaputt im Kopf. So, das ist eben so, mit denen wird man leben müssen, aber das ist keine Gefahr, die strukturell hier an der Demokratie nagen würde. Bei Linksextremismus und Islamismus sind die Zahlen ganz anders. Da ist auch der Anteil der gewaltbereiten Extremisten deutlich höher. Bei den Rechten geht der Verfassungsschutz davon aus, dass etwa jeder zweite Gewaltneigung hat. Bei den Islamisten hat man zum Beispiel 1840 Extremisten, von denen 1520 als gewaltbereit gelten. So, das sind ganz andere Zahlen, mit denen man da agiert.
Würdest du denn sagen, dass diese Einschätzung, die du jetzt eben geschildert hast, ist das deine persönliche Meinung aufgrund deiner Erfahrung und aufgrund der Zahlen? Oder ist das die Einschätzung, die du auch glaubst, der Verfassungsschutz und unser Innensenator zum Beispiel teilen?
Also, um ehrlich zu sein, das ist meine persönliche Einschätzung, auch wenn man sich so die Zusammenhänge bei einigen Dingen so anguckt, wie Sachen toleriert werden in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen und wie Sachen nicht toleriert werden. Man muss ehrlicherweise sagen, ich habe immer das Gefühl, dass bei solchen Bewertungen auch immer so ein Quäntchen Politik mit drin ist. Und man hat sich nun auf Rechte eingeschossen. Das ist in bestimmten Bereichen richtig und in bestimmten Regionen sicherlich nötig, aber für Hamburg spielt das echt nicht die Rolle. Das war mal hier ganz anders. Also Hamburg hatte mal führende rechtsradikale Köpfe, die hier waren. Das war Worch zum Beispiel. Man hatte solche Organisationen wie Hamburger Sturm, die dann mal irgendwann verboten worden sind. Da waren ja mal Strukturen drin. Das ist ja alles nicht mehr. Das ist ein Sammelsurium von nicht zusammenhängenden Wehrköpfen.
André, ein Jurist würde mich wahrscheinlich sofort korrigieren. Ich bitte um Nachsicht. Ich nenne es aber trotzdem so nach dem Mord an den Polizisten in Mannheim. Da stelle ich mir die Frage, wie sicher ist denn der Job eines Polizisten hier in Hamburg?
Also per se ist er immer gefährlich. Polizisten haben ja immer oder überwiegend mit Leuten zu tun, die mit denen nichts zu tun haben wollen und die irgendwie eine Straftat begangen haben und natürlich ungern dafür einstehen. So, das heißt, da ist immer viel Konfliktpotenzial, nicht? Auch selbst wenn man zu irgendeinem Familienstreit kommt, dann sind da aufgeregte Leute, die Polizei ist, muss denn da eingreifen, das bringt natürlich immer Gegenwehr. Also das heißt, wenn man zur Polizei geht, dann wird man wissen, dass man seltener Kinder über die Straße führt, als mit irgendwelchen Rabauken sich rumrangelt. Das ist eben so. Nun ist das auch nicht ganz überraschend für die Polizei, die ist nämlich komplett darauf ausgerüstet. Also die Schutzausrüstung, was sie so alles haben, wie sie arbeiten, was sie lernen, ist ja alles darauf ausgerichtet, dass man in solche Situationen kommt. Und da ist ja dieser Begriff Eigensicherung, spielt eine große Rolle und das übt die Polizei.
Erklär einmal, was das bedeutet.
Also Eigensicherung heißt eigentlich immer, dass man jede Situation versucht so zu kontrollieren, dass man gegen einen Angriff gewappnet ist. Und das ist so bei einer Verkehrskontrolle. Ne? Da wird man rangewunken und einer ist dann am Fenster und lässt sich den Führerschein zeigen. Dann steht auf der anderen Seite, auf der Beifahrerseite, immer ein Beamter, schon, ich sag mal, locker die Hand am Colt und guckt durchs Beifahrerfenster, was macht er denn gerade da drin. So, das ist eigentlich so klassische Eigensicherung. Und das ist natürlich im Berufsbild des Polizisten inbegriffen, dass man gefährlichen Situationen ausgesetzt ist. Wenn man es mal ganz nüchtern nach Zahlen betrachtet, hier in Hamburg, wir hatten den letzten Polizisten, der im Dienst durch eine Straftat umgekommen ist, das ist schon wirklich lange her. Und das sind dann auch immer so, sag ich mal, völlig ja überraschende Situationen. Die Verkehrskontrolle, wo denn auf einmal einer, der kontrolliert wird, in dem Fall war es vom einzelnen Beamten, das war so situationsbedingt, der zieht eine Waffe, er schießt den, hilflos ausgeliefert. Während man natürlich so, wenn man Polizisten hat, die wirklich gegen Schwerverbrecher vorgehen, wie zum Beispiel das SEK, da passiert in der Regel nichts, weil die sind so ausgerüstet und gehen gleich so vor, dass das weitgehend ausgeschlossen ist. Also es ist eigentlich von dem, was sie tun, von der Ausrüstung und von dem Vorgehen doch ein einigermaßen sicherer Job. Die Wahrscheinlichkeit, hier als Arbeiter auf einer Baustelle in Hamburg umzukommen als Polizist, ist, glaube ich, ungleich größer.
Wir alle wissen, gefühlte Wahrheit und Fakten ist nicht immer deckungsgleich. Aber ich spreche jetzt mal nur für mich. Mein Gefühl sagt mir, nach allem, was ich beobachte, dass die Zahlen für Messerattacken in die Höhe gehen und je nachdem, aus welchen Quellen ich mich vielleicht informiere, würde ich sagen, ja, scheint zu stimmen, weil man immer mehr darüber hört. Ist das für Polizisten tatsächlich ein Problem, dass sie immer mehr Messerattacken ausgesetzt sind? Weil ich glaube, das ist ja relativ schwierig, sich dagegen zu verteidigen, ohne in irgendeiner Form eine Verletzung davon zu tragen.
Ja, also die Messerangriffe auf Polizisten, wo wirklich rabiat gegen die vorgegangen wird und so, wie das in Mannheim passiert ist, sind eigentlich selten. Dann hätten wir auch mehr erschossene Täter hier, weil in der Regel sind Polizisten ja nicht alleine und ich sag mal, so ein Messermann ist ein Problem, wenn man dem allein gegenübersteht, wenn da mehrere Polizisten sind, kann der zwar eine Tat ausüben, aber der kommt nicht mehr weg. Und diese Situation haben wir ja gar nicht hier in Hamburg, dass man sagt, wir haben viele, die jetzt irgendwie erschossen worden sind. Dass viele Täter ein Messer mithaben, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Die meisten realisieren dann doch in letzter Sekunde, hier ist der Spaß vorbei und hier zieht man den Kürzeren und dann wägen die das doch ab. Sondern das sind wirklich, sagen wir mal, Probleme mit Menschen, die entweder extremst hasserfüllt sind, wie ich das mal so in Mannheim sehe, oder die psychisch durchgeknallt sind. die jeden Bezug zur Realität verloren haben. So diese in Hamburg hat man auch sehr viele Taten, wo man es wirklich mit hochgradig psychisch gestörten Menschen zu tun hat. Und das ist natürlich dann auch für Polizisten schwierig. Da gibt's übrigens auch seit langem eine Diskussion. Da geht es um den Taser. Das ist eigentlich so eine Elektroschockpistole. Und die will man ja ganz gerne haben, auch relativ flächendeckend, weil sie einfach auch Täter stoppt oder stoppen kann, die aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands resistent gegen Reizgas sind.
Unser Schwerpunktthema heute, der Anschlag von Mannheim und die Auswirkungen auf Hamburg. Danke dafür sowohl an Stefan Steinlein und eben gehört danke auch an André Zandt-Vakili. Der größte Star der Welt, wahrscheinlich der größte Star seit der Hochzeit von Michael Jackson. Für ihre Superlative gibt es kaum noch Worte, Taylor Swift. Der Mann, der für ihre Hamburger Auftritte verantwortlich ist, heißt Ben Mieter und er ist der Geschäftsführer von der Carsten Jahnke Konzertdirektion. Ben, cool, dass Sie heute Morgen Zeit für uns haben. Wie kommt man an so einen Superstar ran? Und vor allem, Ben, müssen Sie der Dame schon mal vorab Geld zahlen oder ist die Überweisung erst nach ihrem Auftritt fällig?
Also sind ja zwei Fragen. Im Endeffekt das eine ist, wie kommt man an so einen Act? Ich glaube, das kann man am besten beantworten mit, ja, man muss ein gutes globales Netzwerk haben und man muss sich, sage ich mal, Acts dieser Größenordnung auch verdienen. Verdienen im Sinne von, dass man jahrelang gute und vertrauensvolle Arbeit für und mit seinen Partnern geleistet hat und dass die dann auch darauf vertrauen, dass man eine Show in der Größenordnung von Taylor Swift auch professionell und ja allumfassend handeln kann und damit dann nicht überfordert ist. So, das ist, glaube ich, ja, das muss man wirklich über Jahre muss man da sich beweisen und irgendwann ist das quasi der Ritterschlag der Queen quasi, die den man dann bekommt. So, das ist wie kommt man an solche Shows. Zu den finanziellen Modellen, das ist natürlich, da gibt es verschiedenste Arten und das wird auch von Tour zu Tour, Künstler zu Künstler unterschiedlich gehandhabt. Aber es stimmt tatsächlich, dass wir als Promoter, wie sich das in unserer Branche nennt, das heißt der Veranstalter, der dann für ein bestimmtes Territorium, in unserem Fall für Deutschland zuständig ist, dass wir im Vorfeld meistens eine Garantie zahlen müssen, sodass der Künstler oder der Tourne Act weiß, dass egal wie viele Besucher am Ende kommen, erstmal seine Fixkosten gedeckt sind. Und im Zweifel auch ein bisschen Einnahme auf Künstlerseite ist, egal ob da jetzt eine oder 50.000 Personen erscheinen, eine zu dem Konzert. Und dann kommen natürlich ganz viele Faktoren dazu oder ganz viele Kosten dazu, wo man in Vorleistung gehen muss, wie ob es jetzt die lokale Infrastruktur ist, ob es Technik ist, ob es Personal ist. Das wird natürlich auch erstmal alles von uns finanziell verauslagt und wird dann im Zuge oder am Abend der Show abgerechnet. Allerdings muss man natürlich auch sagen, wir als Veranstalter, wir haben auch erstmal die komplette Ticketeinnahme bei uns liegen. Das heißt, wir gehen in Vorleistung, aber müssen das jetzt nicht von unserem hart ersparten Geld tun, sondern können das auch teilweise aus den Vorverkaufsgeldern querfinanzieren. Das heißt, wenn was Unerwartetes passiert, müssen wir Rücklagen haben, dass gegebenenfalls wir auch die Ticketgelder zurückerstatten können. Das heißt, wir können nicht, wie sagt man auf Neudeutsch, voll auf Pump leben und uns zu 100% aus den Vorverkaufsgeldern finanzieren, sondern wir müssen auch als Veranstalter die entsprechenden finanziellen Reserven haben, dass Worst Case, wenn so eine Veranstaltung abgesagt wird, wir die Ticketgelder und gegebenenfalls auch die entstandenen Kosten zunächst verauslagen können, bis dann gegebenenfalls eine Versicherung oder ähnliches erkauft.
Aber Ben, das ist aus Sicht des Fans, der das Ticket kauft, möglicherweise dann auch mal eine Erklärung dafür. Ich glaube, das fragen sich viele. Warum werden die Karten eigentlich so früh in den Vorverkauf gegeben? Das ist ja noch manchmal, ist es ja ein Jahr, wenn nicht sogar zwei Jahre manchmal hin. Aber das ist der Grund.
Das ist einer der Gründe. Manchmal hat es natürlich auch damit zu tun, dass der Act eine größere Kampagne plant. Da kommt ein neues Album. Zusammen mit dem Album soll dann auch eine Tournee angekündigt werden. Aber entweder ist es ein weltweit agierender Künstler, der hat dann vielleicht erst Tourneepläne in Nordamerika und spielt danach in Asien, bis er nach Europa kommt. So war es ja zum Beispiel bei Taylor Swift auch. Wir sind letzten Sommer in den Vorverkauf gegangen. Da war sie mitten in der USA-Tour. Dann standen erstmal Südamerika, Asien auf dem Tourplan, bevor sie dann nach Europa gekommen ist. So, das kann einer der Gründe sein. Aber natürlich, es gibt manchmal auch Gründe, dass man, ja, dass Künstler frühzeitig Geld brauchen und man deswegen frühzeitig in Vorverkauf geht, um dann gewisse andere Dinge zu finanzieren. Es soll auch durchaus Künstler geben, die brauchen erstmal die Garantie, um dann eine Produktion und die gesamte Show zusammenzustellen. Also auch das ist tatsächlich von Künstler zu Künstler, Act zu Act sehr unterschiedlich.
Und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Sie ahnen, worauf ich hinaus will. Wie viele Anrufe hatten Sie schon? Ach du, wir kennen uns doch schon so lange. Erinnerst du dich noch an mich? Ich war doch mit dir damals in der 10. Klasse. Kann ich 2 Karten haben, weil meine Tochter sonst ein Leben lang sauer auf mich ist? Wie oft kam der Anruf?
Ich kann es nicht mehr zählen, tatsächlich. Also er kam sehr, sehr häufig. Erstaunlicherweise auch von sehr vielen männlichen Branchenkollegen, also auch des älteren Semesters, die alle entweder sagten, ich musste für meine Tochter Tickets besorgen, für meine Enkelin Tickets besorgen, sonst hängt hier die nächsten Tage, Wochen, Monate der Haussegen schief. Einigen Partnern konnten wir tatsächlich den Wunsch auch erfüllen, haben da ein paar Kauftickets zurückgehalten, aber die Nachfrage war um ein Vielfaches höher als das, was man zurückhalten konnte. Insofern muss ich da jetzt leider inzwischen mehr sagen als Zusagen erteilen. Es gab sehr viele Nachfragen und ich habe sehr viele lang nicht mehr gehörte, gesehene Freunde wieder gesehen oder am Telefon gehört.
Noch einmal eine letzte Frage und zwar zu dem finanziellen Risiko, weil Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet, was da Phase ist und was da abgeht und dass der Künstler zum Beispiel vielleicht auch Geld für seine Produktion schon mal im Vorfeld braucht, weil er sagt, die ist so aufwendig und die ist ja bei Taylor Swift so aufwendig. Und auf der anderen Seite erinnere ich mich noch sehr gut daran, dass mal ein deutscher Konzertveranstalter an den Rolling Stones pleite gegangen ist, weil die Vorauszahlungen so hoch waren und die Kartenverkäufe dann nicht so hoch waren. Wie gut schlafen Sie?
Im Fall von einem Taylor Swift Konzert kann ich sehr gut schlafen, weil das Risiko tatsächlich für uns in den, sage ich mal, 4 bis 5 Minuten nach dem Vorverkaufsstart von 100 auf 0 gesunken ist. Insofern ist Taylor Swift tatsächlich ein Glücksfall für uns, weil einfach ja innerhalb von Sekunden alle Tickets verkauft waren. Da gibt es durchaus andere Tourneen, wo wir als Veranstalter deutlich mehr schlaflose Nächte haben und deutlich mehr Risiko im übertragenen Sinne nehmen müssen. Aber was natürlich hier und da einen schon abends mal ja vom Schlafengehen ein wenig nachdenken lässt, ist, was da noch alles an Aufgaben und To-Dos auf uns zukommt und wo wir gerade stehen im gesamten Aufplanungsprozess. Also insofern ist es weniger das finanzielle Risiko, was mich dann jedenfalls in den Schlaf bringt, sondern eher die To-Dos, die mannigfaltig sind und das, was noch vor uns liegt, um dann 2 erfolgreiche Shows in Hamburg über die Bühne zu bringen.
Also bitte keine Anfragen mehr an Ben Mieter oder an seine Kollegen nach dem Motto, du, wir kennen uns doch schon so lange, ich bräuchte noch Taylor Swift Tickets. Bitte nicht, hat eh keinen Sinn. Vielen Dank also für diesen Blick hinter die Kulissen an den Geschäftsführer von der Carsten Jahnke Konzertdirektion, Ben Mieter. Und bitte auch um Entschuldigung für die phasenweise etwas schlechtere Verbindung. Episode 182 ist durch. Wir haben fertig. Danke fürs Zuhören an alle unsere Hörer und für alle einen wunderbaren Dienstag. Bis morgen und bye-bye.
Kompakt informiert. Der Nachrichtenüberblick bei Hamburg am Morgen.
Ich bin Sönke Röhling. Guten Morgen. In Lohbrügge ist am Nachmittag eine E-Scooter-Fahrerin mit einem Bus zusammengestoßen. Die etwa 60 Jahre alte Frau wurde schwer verletzt, schwebt nach Abendblattangaben wohl in Lebensgefahr. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. In dem Bus sollen wohl auch ein paar Kinder gesessen haben, die den Unfall mitbekommen haben. Hamburg hat eine neue Aktion gegen Schrottfahrräder gestartet. In verschiedenen Bezirken entfernt die Stadt Reinigung nach und nach verwahrloste Räder. Sie sind vorher markiert worden. Wenn niemand sie abholt, nimmt die Stadtreinigung sie mit. In Altona wurde gestern damit losgelegt. 150 Fahrräder wurden da abgeflext und mitgenommen. Weiter geht die Aktion morgen und Donnerstag in Eimsbüttel, nächste Woche dann in Wandsbek und in Mitte. Vor dem Start der Fußball-EM ist im Hamburger Hafen wieder eine spektakuläre Containerinstallation aufgebaut worden. Auf den Containern sind die Länderflaggen aller Begegnungen des ersten EM-Spieltags zu sehen. Den besten Blick hat man von der Plaza der Elbphilharmonie und vom Strandkai in der Hafencity.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.